Ja, ich möchte euch grüßen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Und genau, wir sehen, dass Urlaubszeit so langsam beginnt. Einige sind jetzt unterwegs, aber wir sind da und wir glauben auch, dass der Herr da ist. Und deshalb möchten wir auch miteinander ein Wort Gottes miteinander betrachten und auch Abendmahl miteinander feiern. Genau, heute Morgen soll es um das Leben Jesu gehen. Ein Leben des Gehorsams. Und bevor ich den Text lese, möchte ich so eine Art Selbstgespräch führen. Also zum Beispiel, wenn es ein Hausbesitzer gibt, und da gibt es eine Hofeinfahrt und jemand erteilt jetzt irgendwie, angenommen, wir haben hier einen Hof und jemand sagt, okay, du solltest jetzt den Hof kehren. In unserem Land sind ja inzwischen, egal was für einen Beruf man ausübt, da gibt es ja so ein Sprichwort, Kunde ist König. Der Kunde ist König. Also wenn der Kunde kommt in ein Geschäft, dann ist der Kunde König und der Angestellte muss diese Person gut beraten und so weiter und auch höflich behandeln. Inzwischen ist es so nicht mehr, wie das vor 100 Jahren war. Wer akademisch gebildet war, wer reich war, der war geehrt und angesehen. Und Bedienstete waren eher, jetzt gehörten zur unteren Gesellschaftsschicht. Aber heutzutage ist es so, ob du heute Reinigungskraft bist oder ob du LKW-Fahrer bist, alle sind so Art König. Alle wollen wertgeschätzt und angesehen sein. Ist halt so. Und dann, wenn natürlich solche Anweisungen kommen, kehr den Hof. Dann kommt gleich die Gedanke, warum soll ich das tun? Will dieser Mensch mich demütigen? Ich kann doch viel mehr. Will der mich erniedrigen? Will der zeigen, was er zu sagen hat und ich zu folgen habe? Ich fühle mich minderwertig, mein Wert wird nicht richtig eingeschätzt. Oder wenn jemand, es gibt heute, eigentlich sind heute die Frauen, die jungen Frauen meist studiert, akademisch gebildet und auch im Beruf tätig. Und wenn es dann heißt, ja, wer macht das Geschirr, wer soll die Küche aufräumen, wer macht das Geschirr abtrocknen, wenn man noch kein Geschirrspüler hat. Genau. Die Männer sollen abwaschen. Ich soll das Haus aufräumen, ich soll putzen, die Treppe putzen. Boah. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich putzen. Putzlappen. Das ist unter meiner Würde. Warum erteilt mir jemand so eine Anweisung? Also, meine persönliche Erfahrung ist, dass ich immer wieder Menschen begegne, die hier ein Problem haben. Also, da schreit keiner hier, hey, ich mach's, lass mich das machen, schreit keiner. Machen alle so. Gut. Warum könnte jemand so eine Anweisung geben? Nun, wir haben es ja mit dem Leben Jesu zu tun, ein Leben des Gehorsams. Es geht also um das Thema Gehorsam. Warum sagt jemand, Kehr den Hof. Der Hof ist dreckig. Kehr den Hof. Warum? Weil es oft so ist, wenn man den Hof nicht kehrt, dann wächst das Unkraut. Und wenn du nicht willst, dass Unkraut wächst, dann musst du den Hof kehren. Natürlich kann das Unkraut trotzdem wachsen, aber nicht so in dem Maße. Außerdem sieht es ungepflegt aus. Und außerdem, wenn die Leute vorbeilaufen, machen sie sich ihre Gedanken. Eine ungepflegte Immobilie, ungepflegt, das ist, da haben wir keinen guten Ruf. Ich denke, es ist wichtig, die Bibel sagt, alles was du tust, tust zur Ehre des Herrn. Und ich glaube, wenn wir zur Ehre des Herrn die Dinge tun, dann tun wir sie auch gern, auch wenn es eine ganz einfache Tätigkeit ist. Es ist keine Ehre für Jesus, wenn Unordnung herrscht, aber es ist eine Ehre für Jesus, wenn Ordnung herrscht. Und jetzt lasst uns den Text, lasst uns bitte aufstehen, soweit es möglich ist, und den Text lesen, den wir ja auch anschauen wollen. Also, Philipper 2, ich lese das so bruchstückhaft, nur das Wichtigste, Philipper 2, 7 bis 10. Also, da steht in Vers 5, wir sollen dieselbe Gesinnung haben, also dieselbe Denkweise, wie Jesus sie hatte. Und jetzt wird erklärt, was für eine Gesinnung Jesus hatte. Er, Jesus, verzichtete auf alle seine Vorrechte. Also er verzichtete auf die Herrlichkeit im Himmel mit all seinen Vorrechten als Gottes Sohn. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Andere Übersetzung, aber er machte sich selbst zu nichts und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Soweit das Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich als Vorbild haben, dass wir von deinem Leben lernen dürfen. Herr, du hast uns vorgelebt, wie man ein Leben lebt, das den Vater im Himmel ehrt. Und Herr, da wir ja deine Kinder sind, möchten wir dich zum Vorbild nehmen und auch deinem Vorbild nacheifern. Und so segne uns heute Morgen, indem wir dein Wort betrachten, und gib uns Gnade, Herr, dein Wort auch aus einer richtigen Herzenshaltung zu verstehen. Geist Gottes, leite uns hinein in die Wahrheit, die du uns schenken willst. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam, was ist Gehorsam? Natürlich wissen wir, was Gehorsam ist, irgendwo. Aber ich möchte es einfach nochmal beschreiben. Gehorsam bedeutet, auf die Anweisungen derer zu reagieren, zu antworten, einzugehen, die in ihrer Autorität über uns stehen. Also nur jemand, der mir was zu sagen hat, darf mir auch was sagen. Mein Nachbar hat mir nichts zu sagen, aber mein Arbeitgeber hat mir was zu sagen, weil er mich angestellt hat. Und Gott hat mir auch was zu sagen, weil er mein Schöpfer ist. Ein gehorsamer Mensch erkennt, dass Gott mit Anweisungen arbeitet. Er weiß, dass er Gott gehorcht, wenn er Eltern, geistlichen Leitern, Gesetzen und Arbeitgebern gehorcht. So, Gott hat viele Mittel, seinen Willen mitzuteilen. Gottes Wille. Es geht ja, was ist Gottes Wille? Gott verwendet die Bibel, sein Wort, dem wir gehorchen sollen. Er gebraucht aber auch Menschen, denen wir gehorchen sollen. Und ein gegenteiliges Beispiel ist diese Zeit der Richter. Das war eine schlimme Phase in der Geschichte Israels, denn jeder tat, was ihm gefiel. Also nicht, was Gott wollte, sondern was jeder gerne tun wollte. Ich möchte euch ein drastisches Beispiel auch aus dem Ersten Weltkrieg erzählen. Wenn es um Gehorsam geht, kann es sogar um dein Leben gehen. Wenn die Soldaten in den Schützengräben von Verdun, das ist so an der deutsch-französischen Grenze, nicht auf Befehl mit ihrem einfachen Gewehren mit aufgesetztem Bajonett, Erster Weltkrieg, also noch Mann zu Mann mit Gewehr. Also wenn die Soldaten nicht aus den Schützengräben in Richtung der gegnerischen Schützengräben gestürmt sind, wo in der Regel Maschinengewehrschützen mit einem Kugelhagel das Schlachtfeld abgemäht haben, dann wurden diese Soldaten wegen Feigheit vor dem Feind oder vielleicht auch wegen Befehlsverweigerung erschossen von den eigenen Leuten, vom Militärgericht. Kam in ZDF History auf Phoenix so etwas. Das macht uns die drastische Situation von Gehorsam und Ungehorsam deutlich. Besonders beim Militär, bei der Feuerwehr, da geht es darum, Befehle umzusetzen. Und zwar ohne Diskussion. Du musst einfach funktionieren in der Kette. Wir würden sagen, ja, was verlangt der General, was verlangt der Hauptmann, was verlangt der Offizier von mir? Soll ich jetzt im Kugelhagel jetzt einfach, wir sind Kanonenfutter. Das ist doch sinnlose Befehle. Aber diese Befehle wurden gegeben und viele hunderttausende Soldaten sind in diesem Krieg gestorben. Oft sinnlos gestorben. Sinnlos gestorben. Und dennoch, wer nicht gehorchte, kam vor das Militärgericht und das Ergebnis stand schon fest. Zurück zu Jesus. Wir wissen ja nicht viel über Jesu Kindheit. Wir wissen, dass er in Bethlehem geboren ist und so weiter, dass seine Eltern flüchten mussten mit ihm nach Ägypten, dass sie wieder zurückkamen nach circa 2 Jahren. Und dann schweigt die Bibel so, bis er 12 Jahre alt war. Als Jesus 12 Jahre alt war, da durfte er mit seinen Eltern zum Fest nach Jerusalem gehen. Da gab es so eine Pilgerversammlung mit vielen Leuten und so weiter. Und Jesus war dabei. Und dann irgendwann war die Zeit rum, wo man in Jerusalem war. Die Eltern gingen wieder Richtung Nazareth, auch in einer Gruppe. Und irgendwann stellten sie fest, Jesus ist nicht da. Dann, weil sie ihn nicht gefunden haben, sind sie umgekehrt nach Jerusalem und fanden ihn im Tempel. Und dann sagt die Maria, Junge, warum hast du uns das angetan? Die waren natürlich in Sorge. Eltern, die wo sie nicht wissen, wo die Kinder sind, ist man natürlich in Sorge. Und dann sagt Jesus, wusstet ihr nicht, dass ich an dem Ort sein muss, wo mein Vater ist? So, Jesus wusste, dass er Gottes Sohn war. Und bei uns ist man mit 14 Jahren religionsmündig. Vielleicht war es in Israel schon mit 12 Jahren. Und dann heißt es aber, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Oder eine andere Übersetzung sagt, und er war ihnen untertan. Er hat sich also seinen Eltern unterordnet. Er war ihnen gehorsam. Man könnte jetzt die Frage stellen, wie viele Kinder sind den Eltern gehorsam? Die sind vielleicht ab und zu gehorsam, aber sind sie immer gehorsam? Aber von Jesus heißt es, er war ihnen gehorsam. Punkt. Das ist schon was Besonderes. Dann, als Jesus dann so ungefähr 30 Jahre alt war, wird von Jesus berichtet, auch Jesus kam aus Galiläa zu Johannes, also Matthäus 3,13, zu Johannes dem Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für dieses Mal geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Warum hat Johannes Jesus nicht taufen wollen? Johannes hat Buße gepredigt. Das heißt, Johannes hat gesagt, Israel, Volk Israel, kehr um. Ändert euer Denken. Verändert euch. Ändert euer Denken. Kehrt um, dieses Wort bedeutet eine 180-Grad-Wende. Wenn du so gelaufen bist, genau andersrum. Das war kehr um. Tut Buße heißt eigentlich kehr um. Verändere deine Richtung. Und zwar in Richtung dem Willen des Vaters. War es bei Jesus notwendig, dass er umkehren sollte? Er war ja in Übereinstimmung mit seinem Vater. Er lebte ja nach dem Willen Gottes. Er war ja ohne Sünde. Er brauchte gar nicht umkehren. Er hätte sich gar nicht taufen lassen müssen. Und dennoch kommt er, es wird von ihm ja gesagt, er war wie ein anderer Mensch, nur ohne Sünde. In allen den Menschen gleich, nur ohne Sünde. Also er hätte sich nicht taufen lassen wollen, sollen oder müssen, so muss man sagen. Er hätte sich nicht taufen lassen müssen, aber er will sich taufen lassen. Warum? Weil er ein gutes Vorbild sein will. Er will ein Vorbild sein für die Menschen. Lasst euch taufen. Es gibt jetzt nur zwei oder drei Personen in der Menschheitsgeschichte, die ohne Fehler waren. Das war Adam und Eva vor dem Sündenfall und Jesus. Alle anderen Menschen sind von diesem Sündenfall betroffen. So, lass es diesmal geschehen. Jesus ist gehorsam. In Markus 16 heißt es dann für uns andere, alle Menschen, Jesus sagt praktisch am Ende seines dreijährigen Dienstes, machen wir einen Sprung, geht hin, also meine Jünger, Jesu Jünger, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Sich taufen lassen ist eigentlich, ja, was ist das? Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt nach der Bekehrung, lehren wir. Zum Glauben gehört der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und das Wort Gottes lehrt die Taufe, die Erwachsenentaufe. Gehorsamsschritt nach der Bekehrung. Da braucht es keine emotionalen Erlebnisse für die Taufe. Da braucht es keine überzeugenden Argumente, außer denen, die ich so vorgebracht habe. Es braucht keine Überredung, es braucht kein Betteln und es braucht aber auch keine Bitten. Da braucht es nur den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das ist der Anlass für die Taufe nach der Bekehrung. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Bei der Pfingstpredigt des Petrus kommt folgender Abschnitt. Als die Predigt zu Ende war, heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn, Petrus und die anderen Apostel. Was sagt Petrus? Kehrt um. Tu Buße. Ändert euer Denken, ändert euer Leben. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Kehr um und lass dich taufen. Das sagt das Wort Gottes. Hat er das zu einem Säugling gesagt? Nein. Hat er das zu einem Kleinkind gesagt? Nein. Er hat es nicht zu Teenies gesagt? Wahrscheinlich nicht. Er hat es zu erwachsenen Menschen gesagt. Also zu Menschen, die verstehen können, was es bedeutet. Kehr um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Sie waren gehorsam. Sie haben getan, was Petrus gesagt hat. Gehorsam. Tun, was jemand, der von Gott Autorität bekommen hat, gesagt hat. Das war am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken mit ungefähr 30 Jahren. Also vorher die Taufe und dann jetzt Pfingsten, das ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich springe ein bisschen her. Nochmal, lass uns nochmal zu diesem als zweiten großen Punkt, zu diesem Zeitraum gehen während seines öffentlichen Dienstes, wo uns viel berichtet wird. Da heißt es im Johannesevangelium, das ist jetzt nicht explizit das Wort Gehorsam erwähnt, aber Johannes 5,19 heißt es, und Jesus sagt das selber, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und dann, berichte noch Vers 30, von mir selbst aus kann ich nichts tun, sagt Jesus. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht. Ich suche nicht meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche nicht meinen Willen, sondern der mich gesandt hat. Dieser Vers klingt so danach, als ob Jesus unselbstständig wäre. Wir leben ja in der Zeit nach der Französischen Revolution, wo es wichtig war, dass der Mensch autonom wird, frei von Abhängigkeiten. Hier klingt es, als ob Jesus völlig abhängig ist von Vater, als ob er eingeschränkt wäre, als ob er in einem Verlust von Freiheit leben würde. Aber das ist nicht so. Warum ist das nicht so? Jesus lebt schon in Abhängigkeit, aber die Abhängigkeit empfindet er nicht als Abhängigkeit im negativen Sinne, sondern als Übereinstimmung. Was der Vater tut, das tut er auch. Was der Vater nicht tut, tut er nicht. Und er will wissen, wie der Vater richtet, und so richtet er. So, es geht um Einheit, es geht um Gemeinschaft, es geht um Übereinstimmung mit dem Vater. Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, um das geht es. Nochmals, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wir wissen von Gleichnissen, Als Jesus die 5 Brote und die 2 Fische bekommen hat von dem Jungen, der mit bei den Tausenden da Zuhörer da war, dann bittet er den Vater, er betet über diesen und da teilt er aus. Und an einer Stelle betet er: Vater, nicht um meinetwillen, sondern um ihretwillen, tu jetzt das Wunder. In Übereinstimmung, Jesus ist in Übereinstimmung mit dem Vater. An anderer Stelle kommen die Jünger und sagen: Hey, der Staat will Steuern haben. Sollen wir dem Staat Steuern zahlen? Und Jesus veranlasst irgendwo in einem Fisch, den sie angeln oder den sie da haben, tut das und der Fisch, da ist die Steuermünze drin und gibt es denen, die Steuern einsammeln. Also Jesus hat sich den staatlichen Autoritäten nicht widersetzt, wenn es um Steuern ging. Also Jesus war kein Steuerhinterzieher. Er hat seine Steuererklärung ordentlich ausgefüllt. Er wollte nicht zu seinen Gunsten, ja, ihr wisst ja, was heute so gang und gäbe ist, sein könnte, möchte niemand beschuldigen. Ja, was war das neutestamentliche Credo? Wie haben die neutestamentlichen Gläubigen gelebt? Was schreibt der Bruder vom Herrn Jesus, Jakobus? Wenn du weißt, Gutes zu tun, dann tu's. Wenn du es nicht tust, ist es zur Sünde. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist es ihm zur Sünde. Sind wir da gehorsam? Sind wir immer gehorsam? Tun wir immer das Gute? Oder denken wir manchmal, wir haben ja den Sozialstaat, der soll sich um die Bedürftigen kümmern und so weiter. Die Bibel sagt, tu das Gute allermeist an den Glaubensgenossen, an denen, die auch gläubig sind. Gehorsam, wenn schon Jesus, der ja selbst Gott war, vom Vater abhängig war, so abhängig war, wie viel mehr sollten wir uns auf Jesus stützen und Zeit mit ihm verbringen, im Gebet, im Wort Gottes und uns leiten lassen und geistlich stärken lassen. Jesus hat viel Zeit auch nachts im Gebet verbracht mit dem Vater. Das ist die Übereinstimmung von Sohn und Vater, die Übereinstimmung in der Dreieinigkeit, die Übereinstimmung des Gläubigen mit dem Vater, an den er glaubt, an den Sohn, an den wir glauben, an den Heiligen Geist, an den wir glauben. Übereinstimmung, Harmonie, Einheit. Wenn wir so in die Christenheit hineinhören, dann hören wir teilweise, nicht oft, aber gelegentlich mal, ja, da gab es wieder eine Gemeindespaltung und da gab es wieder eine Streitigkeit und da sind wieder eine Gruppe Leute weggegangen. Einheit, Übereinstimmung mit dem Vater. Was ist der Wille Gottes? Dass wir unseren Kopf durchsetzen? Wie haben wir gelesen bei Philipper? Da haben wir gelesen, dass Jesus gehorsam war bis zum Kreuz. Und in Johannes 15, mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen, um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Im Reich Gottes geht es um den Willen des Vaters. Es geht nicht so sehr. Natürlich haben wir einen eigenen Willen. Und Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, sogar zu ihm Nein zu sagen. Nein, ich will mich nicht bekehren. Nein, ich will das nicht tun, was du mir da, Jona, geh nach Ninive. Nein, ich gehe nach Tarsisch. Was tut Gott? Das Schiff kommt in einen Sturm, Jona wird ins Wasser geschmissen und die Kinder aus der Kinderstunde wissen, da kam der große Fisch, hat ihn verschluckt und hat ins Land gespuckt. Ein Wunder. Anders kann man es ja nicht erklären. Nein, ich will nicht. Es gibt auch Kinder so mit 2 Jahren, da könnte das Trotzalter kommen, ja. Muss man sich darauf vorbereiten. Nein, du fasst die Dinge am Schrank nicht an. Mach die Klappe nicht auf. Und dann guckt man, was passiert, wenn ich es aufmache. Mach das ja nicht. Doch, ich mach's. Ich will. Das ist die menschliche Natur. Gehorsam zu sein ist nicht immer leicht. Auch für Jesus nicht. Wenn wir in Lukas 22 lesen, als Jesus in Gethsemane war, ihr kennt die Stelle, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, und zum Glück sagt Jesus, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Also Jesus, wir Menschen haben schon unsere Wünsche und wir sind auch nicht, also normalerweise, wenn ein Mensch gesund ist, emotional, ist er nicht, sehnt er sich nicht nach dem Tod. Und Jesus hat auch bestimmt nicht diese Kreuzigung sich gewünscht, aber er hat gesagt, okay, wenn es einen anderen Weg gibt, dann ja, Vater, aber wenn eben es keinen anderen Weg, dann dein Wille geschehe. Ja, für uns ist es nicht immer einfach, Gottes Willen zu tun. Aber es ist möglich, ihn zu tun mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Warum? Weil es ein Kampf für ihn war. Ein Kampf, manchmal ist es ein Kampf, den Willen Gottes zu tun. Weil da irgendwelche innere Widerstände sind, weil da Ängste sind, weil der Teufel uns die Grausamkeit vor Augen malt, die Schande oder was auch immer. Alles, was uns abschrecken könnte, den Willen Gottes zu tun. Da sind wir in Anfechtung. Ja, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, Jesus. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde sogar Mensch und ließ sich kreuzigen. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wie ein Verbrecher. Mit Schande. Aber er machte sich selbst zu nichts und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ich habe noch eine Liste für euch und ein Gleichnis. Die Liste ist eine Selbsteinschätzung bezüglich unserem Gehorsam. Ich habe ein paar Fragen. Die Frage, die ich mir selber stellen kann. Bin ich bereit, Gottes Anweisungen zu folgen, egal welche Konsequenzen das hat? Nächste Frage. Würde mich meine Eltern als gehorsames Kind bezeichnen? Respektierten mich meine Lehrer, weil ich ihnen gegenüber gehorsam war? Bereitet es mir Freude, wenn ich die Wünsche derer, die über mir stehen, ausführen kann? Habe ich Angst davor, mich dem Willen Gottes zu widersetzen? Das sollten wir. Trauere ich über meinen Ungehorsam oder zucke ich einfach die Achseln? Verletzt es mich, wenn ich sehe, dass sich ein Freund dem Herrn widersetzt? Es geht nicht nur darum, dass wir gehorsam sind, es sollte auch unser Wunsch sein, dass unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, die zum Reich Gottes gehören, dass auch sie den Willen Gottes tun und gehorsam sind. Habe ich ein reines Gewissen? Habe ich ungehorsam bekannt und jede notwendige Wiedergutmachung geleistet. Denke ich, dass Gehorsam immer der richtige Weg ist? Erwarte ich von anderen, dass sie mir gehorchen, wenn ich Verantwortung habe? Ist meine Faulheit ein Grund dafür, warum ich nicht gehorche? Argumentiere ich, um mich zu schützen, wenn ich ungehorsam war? Mein letztes Beispiel steht in Matthäus 21, 28 bis 32. Es gibt einen Vater, der zwei Söhne hat. Zum einen Sohn sagt er, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der Sohn sagt, ich will nicht. Danach aber reut es ihn und er geht doch hin. Dann sagt der Vater zum zweiten Sohn, geh du hin in meinen Weinberg. Und der Sohn sagt, ich gehe, Herr. Aber er ging nicht. Und Jesus fragt dann, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Und damit möchte ich einfach auch diese Botschaft schließen. Lieber, wir sind ehrlich, sagen, Herr, ich will nicht, aber wir tun's. Als ob wir sagen, ja, Herr, ich mache alles und tun's nicht. Möge Gott uns Gnade schenken. Zum Glück, ich höre jetzt schon die Stimme, die sagt, ja, aber, Jesus hat am Kreuz alle Sünden vergeben. Alles ist vergeben. Meine vergangenen und meine zukünftigen Sünden. Also, auch die Sünde des Ungehorsams, das stimmt. Aber, ich sage aber, welches ist das größte Gebot im Wort Gottes? Es ist das Gebot der Liebe. Und wenn wir Gott wirklich lieben, sagt an einer anderen Stelle, dann werden wir seine Gebote halten. Und seine Gebote zu halten, aus der Kraft der Liebe heraus, ist nicht schwer. Wenn wir Jesus lieben, können wir den Willen Gottes tun. Er wird uns nicht überfordern. Er wird uns nicht Dinge abverlangen, die für uns unmöglich wären. Er kennt uns ja durch und durch, weiß, wie leistungsfähig, in Anführungszeichen, wir sind, also wozu wir in der Lage sind. Und ich glaube auch, dass wenn Gott uns Aufgaben gibt und wir müssen lernen, gehorsam zu sein, dass wir dann im Glauben wachsen. Wenn wir Gott horchen, in der Schule würde man sagen, du hast die Lektion gelernt, da kommt die nächste. Wenn du sie nicht gelernt hast, kommt sie wieder. Die kommt immer wieder, bis du sie gelernt hast. Und wenn wir sie lernen, dann werden wir weiterkommen. Wir werden wachsen. Wir werden im Glauben wachsen. Wir werden in der Beziehung zum Herrn wachsen. Unser Glaubensleben wird intensiver sein. Es wird erfüllender sein. Und es wird gut sein. Deshalb ist es gut, dass wir Gott ehren und ihm gehorchen. Amen. Lasst uns aufstehen.